Du bist wertvoll. Ganzheitliche Heilung und Unterstützung bei deiner Krebserkrankung. Herzlich willkommen. Ich bin Melissa Wefers, spezialisiert auf onkologische Pigmentierung und Brustwarzentätowierung. In meinem Podcast erkläre ich, wie Permanent Make-up nicht nur äußere Veränderungen bewirkt, sondern auch die Seele berührt. Hier teile ich wertvolle Infos sowie Gespräche mit Experten und Betroffenen für deine innere und äußere Heilung. Denn du bist wertvoll. Schön, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wertvoll. Heute habe ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin für dich, Claudia Strelo. Sie beeindruckt mich immer wieder mit ihrer Expertise, ihrer Leidenschaft und ihrem tiefen Engagement für Menschen, die sich in einer herausfordernden Lebenssituation befinden. In dieser Folge sprechen wir über ihre Arbeit als Leiterin des Onkologischen Kompetenzzentrums im Gesundheitscampus Wesel. Claudia bringt eine Fülle an Qualifikationen mit, von ihrer Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpflegerin über ihre Ausbildung zur Psychoonkologin bis hin zu ihrer Arbeit als Trauer- und Sterbebegleiterin. Sie versteht es, Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen mit einem ganzheitlichen Ansatz individuell zu unterstützen. Claudia wird uns wertvolle Tipps geben, wie man mit der Herausforderung einer Krebserkrankung besser umgehen kann, und sie teilt inspirierende Einblicke aus ihrem Berufsalltag. Dieses Gespräch ist nicht nur informativ, sondern auch voller Herz und Motivation. Ich freue mich riesig, dich mit dieser Folge zu inspirieren. Lass uns gemeinsam eintauchen. Ja, hallo liebe Claudia, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Wir haben uns ja kennengelernt in der gemeinsamen Arbeit hier im Gesundheitscampus Wesel, wo ich ja auch zur Brustwarzentätowierung und Augenbrauenpigmentierung tätig sein darf. Und zusammen leiten wir auch jetzt die Schminkseminare von DKMS Look Good Feel Better. Stell dich doch mal gerne für die Hörerinnen vor, die gerade zuhören und dich noch nicht kennen.
Hallo Melissa, ich freue mich riesig, hier zu sein und dass wir eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen werden. Es ist natürlich ein ganz, ganz spannender Bereich, so spannend wie dein Bereich, obwohl er in einem ganz anderen Setting stattfindet. Trotzdem inspiriert mich dieser Kurs von dir oder die Tätigkeit, die du bei uns ausübst, auch immer wieder aufs Neue, weil das wertvolle Gelegenheiten sind, vor allen Dingen unseren Frauen die Brustwarzenpigmentierung ans Herz zu legen, während sie unter der Therapie wirklich große Defizite aufbauen und sich optisch einfach danach ein Stückchen wohler in ihrer Haut fühlen, wenn sie bei dir waren.
Ja, danke schön. Ja, ich würde gerne einmal ganz kurz auch die Schminkseminare ansprechen, die wir hier, ich sage jetzt mal alle 2 Monate ungefähr in dem Abstand, hier vor Ort organisieren, beziehungsweise du bist ja Veranstalter. Ich leite dann quasi als Kosmetikexpertin den Kurs. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich meine, in deiner Arbeit oben im TIO siehst du ja die Patientinnen. Ist das so, dass du dich quasi beworben hast für die Klinik, dass du diesen Bedarf gesehen hast?
Ja, Melissa, also die Schminkkurse sind mir eine Herzensangelegenheit, weil, wie du ja selber auch weißt, war ich vorher in meinem ersten Leben lange Jahre in einem anderen Beruf tätig, und zwar als Friseurin. Und da war natürlich die Haarpracht immer bei uns im Fokus gewesen, aber wir haben natürlich auch viel mit Schminke gemacht. Und warum ich diesen Kurs eigentlich so toll finde und ihn auch sehr wertvoll, ist einfach, dass ich damals in meiner Tätigkeit als Friseurin immer wieder mit Kunden in Kontakt gekommen bin, die aufgrund ihrer Krebserkrankung ihre Haare verloren haben, ihre Augenbrauen, ihre Wimpern, das gesamte optische Bild sich geändert hat, und sie sind meistens sehr, sehr darunter gelitten haben. Also erst recht, wenn sie zu uns kamen und wir haben ihnen die Haare abrasiert. Aber auch der Verlust der Brüste oder durch andere Körperteile, wo ein Riesendefizit entstanden ist, fand ich, ist es ein wertvolles Tool, das zu unterstützen. Und damals liefen diese Kurse schon, aber da war ich noch gar nicht als Krankenschwester tätig gewesen, sondern das kam eigentlich viel, viel später, und deshalb habe ich das so mit in meinen Bereich mit eingebaut. Ich habe also jahrelang auf einer Transplantationsstation gearbeitet, bin nachher, weil ich mich immer weiterentwickelt habe, in die Palliativversorgung gegangen. habe das Ganze ausgebaut, musste mich aus gesundheitlichen Gründen noch mal ein bisschen umorientieren, habe dann nach meiner Krankenschwesterausbildung, also relativ zeitnah, sämtliche Fachqualifikationen noch eingebaut, unter anderem eben die psychoonkologische Betreuung bei Patienten unter Krebs und deren Angehörige, dann irgendwann noch die Trauerbegleitung, Sterbebegleitung und die systemische Therapie. Und ich bin natürlich in großen Teilen auch ganzheitlich ausgebildet. Und für mich ergibt das Ganze einen großen Methodenkoffer, den ich täglich anwenden kann. Und dieser Kurs ist daraus entstanden, dass ich mich bei der DKMS beworben habe, dass wir hier am Campus diesen Kurs gerne wieder fest integrieren möchten, dass der Kurs also hier auch regelmäßig stattfindet, weil in der Regel machen viele Kliniken jetzt nur noch eine Online-Schulung und die Patienten möchten aber gerne vor Ort sein. Und dieses Vor-Ort bringt denen natürlich nochmal ein enormes Potenzial, ihre Ressourcen abzustecken, ihre Bedürfnisse kundzutun und auch ihre Wünsche, die die Optik angehen, mit einzubringen. Und wir können natürlich dann mit dir als Kosmetikerin und auch mit der Annette Wenz von Douglas, einen großen Tool an Methoden für die Patientinnen mitgeben, damit die sich einfach in ihrer Haut, in ihrem Körper unter diesen Bedingungen wieder wohlfühlen.
Ja, ist auf jeden Fall, finde ich mega schön, definitiv. Also sowohl tatsächlich als vor Ort, wie aber auch online, weil es gibt ja auch Patientinnen, die sich jetzt nicht unbedingt danach wohlfühlen, jetzt hier zu sitzen, 2 Stunden mit uns. Und dann ist natürlich das Online auch eine gute Alternative. Das Schöne ist ja auch bei DKMS, man kriegt ja eine riesen tolle Tasche mit tollen Produkten, die alle aus Spenden zusammengestellt worden sind. Und den Kurs kann man ja tatsächlich öfter besuchen. Die Tasche bekommt man nur einmal. Aber ich meine, auch wenn die Patientin sich jetzt nicht danach fühlt, könnte sie ja sagen, sie macht erstmal einen Online-Kurs und dann, wenn sie sich wieder besser fühlt, kann sie ja auch nochmal vor Ort kommen, ne? Also das gibt auf jeden Fall da schöne Motivation. Ich meine, natürlich ist das vor Ort nochmal was anderes, definitiv. Aber ich finde auch, dieses Online ist natürlich eine schöne Lösung, ne? Du hast ja jetzt gerade eine beeindruckende Bandbreite an Qualifikationen aufgezählt und hast ja gesagt, du kommst ja ursprünglich aus dem Friseurbereich. Was hat dich denn dazu motiviert, diesen Weg in der Onkologie und Palliativbreite anzubieten?
Also wie gesagt, in meinem ersten Leben, meine erste Ausbildung war eine Friseurausbildung und da habe ich auch bis zu dem Tag der Ausbildung zur Krankenschwester also drin gearbeitet. Es war auch immer ein schöner Beruf, aber ich wollte von klein auf an eigentlich Krankenschwester werden. Und dieser Wunsch wurde, je älter ich wurde, immer prägnanter. Früher war das so, du musstest einen Beruf ergreifen und irgendwann habe ich den dann eben genommen und habe den auch gut und sicher ausgeführt, aber der Wunsch, Krankenschwester zu werden, für andere da zu sein, andere zu unterstützen, im Gesundheitswesen zu arbeiten, war für mich immer sehr prägnant. Und irgendwann hatte ich die Chance und konnte diese 3-jährige Ausbildung noch machen. Für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht die klassische Krankenschwester für einen Bereich bleibe, sondern dass ich mich in diesem wirklich sehr interessanten Spektrum weiterentwickle. Und da ist eigentlich kam immer eins zum anderen. Es kamen immer Personen in mein Leben durch die Arbeit im Krankenhaus, die mir die nächsten Türen geöffnet haben. Das ist immer sehr schön. Ja, und dann war da eine Psychoonkologin, die auch sehr offen war, mit der wir sehr gut zusammengearbeitet haben, die sie dann zu mir gesagt hat, Claudia, du wirst dafür prädestiniert, die psychoonkologische Betreuung zu machen. Das Ganze habe ich dann auch nach der Palliativausbildung dann direkt in Angriff genommen und dann ergab das so ein Rundum-Paket. Und dieses Rundum-Paket habe ich dann nachher noch weiter ausgebaut, eben weiterhin auch mit ganzheitlichen Möglichkeiten, den Patienten nicht nur auf das Körperliche und Medizinische zu reduzieren, sondern auch auf seinen Körper, seinen Geist und seine Seele. Und diese ganzen Elemente in Einklang zu bringen, damit er sich sicher und geborgen und auch gesehen fühlt.
Ja, hört sich auf jeden Fall wundervoll an. Also gab es nicht den einen Schlüsselmoment, sondern du bist quasi immer so da reingeschlittert und jetzt bist du quasi in dem Bereich mit den Krebspatienten
Genau.
stehen geblieben. Oder was heißt stehen geblieben? Da kommen ja immer noch weitere Qualifikationen zu, aber da bist du jetzt in dem Bereich und bist ja, wie gesagt, auch die Leiterin dort. Wie sieht denn da dein Arbeitsalltag da aus? Der ist wahrscheinlich dann auch so kunterbunt wie dein Koffer, den du mitnimmst.
Ja, genau. Eigentlich bin ich auch da in diese Position wieder mehr oder weniger durch einen Zufall gerutscht. Ich hatte mich eigentlich für etwas ganz anderes auf dem Campus beworben, was auch immer noch meine Herzensangelegenheit ist und diese Herzensangelegenheit auch bleiben wird. Aber man hat mir eben diesen Part angeboten und ich wusste mehr oder weniger gar nichts. Ich bin also eigentlich so in diese Leitungsposition gerutscht und es hieß, ja, sie würden die Leiterin vom onkologischen Kompetenzzentrum, genannt auch TEO, worunter es unsere Patienten am besten kennen, ja, einfach reingerutscht. Und dann hieß es, ach, sie machen das schon. Und ja, von diesen, sie machen das schon, war ich weit entfernt, weil ich hatte weder Erfahrung, großartig so ein Team zu leiten, noch ein onkologisches Kompetenzzentrum, wo alle Entitäten wirklich zusammenlaufen. Ich hatte damals in meinem Bereich auf der Stammzelltransplantation eben mit stammzelltransplantierten Patienten zu tun, aber die Onkologie ist ein viel weiteres, größeres, gefächertes Thema, als es immer nur in einem Bereich ist. Und wichtig ist eben auch eine gute Schnittstelle zu sein. Und das ist im Prinzip meine Arbeit. Ich bin die Schnittstelle im eigenen Team, weil unser Team ist aufgeteilt in einen Anmeldebereich für sowohl stationäre Chemotherapien wie ambulante Therapien. Wir haben aber auch einen großen Therapiebereich, wo wiederum Kolleginnen arbeiten, die dann von montags bis freitags unsere Patienten betreuen. Und wir haben noch eine Studienzentrale und ein Tumordokumentationsbüro, was auch ebenfalls dazu gehört. Dazu gehört die ständige Kommunikation mit den Ärzten, Assistenzärzten, Oberärzten, Schnittstelle zu den Sozialdiensten, Schnittstelle zu den Stationen, die stationär arbeiten, Schnittstellen zum Reha-Zentrum, zu den MVZ-Praxen. Also es ist ein Riesenkonstrukt, ja, auch die Schnittstelle zur Palliativstation oder zu den palliativen Ärzten. Es gibt immer Gespräche. Man wird tagtäglich angerufen, entweder von Patienten, die sich für unser Haus interessieren oder um Befunde zu erfragen oder um eine Information zu bekommen, an wen sie sich wenden können. Also das Telefon steht eigentlich den ganzen Tag nicht still. Deshalb habe ich es jetzt gerade während unserer Aufnahme auch auf stumm gestellt. Und ansonsten bin ich dann auch diejenige, die auch ein bisschen kompensiert, wenn wir dekompensieren. Also das heißt auch bei uns. Im Gesundheitswesen gibt es Ausfälle in den Bereichen, in denen wir tätig sind. Und dann laufe ich auch mal an der Anmeldung mit, was jetzt nicht unbedingt so das ist, was ich gerne mache, aber es ist ein Mustern. Und bin immer froh, wenn ich meine netten Kollegen habe, die mich dann da drin auch immer ein bisschen auffangen und mich begleiten. Aber so kompensieren wir eben auch Ausfälle. Oder ich lege Zugänge, das ist eine meiner Lieblingsaufgaben, also Blutentnahmen, Zugänge legen, Port anstechen. Das ist so etwas, was ich sehr gerne mache. Oder auch Therapien anhängen, wenn ich im Therapiebereich mitlaufe. Ansonsten renne ich durchs ganze Haus, bin in Teamsitzungen dabei, bin die Schnittstelle und Ansprechpartner für die diversen Personen, unter anderem auch für dich oder die anderen Kollegen, die hier auch ganzheitlich tätig im Haus sind, weil mir das Wohl unserer Patienten immer sehr am Herzen liegt und ich dann auch gerne die Kontakte zur Psychoonkologie des Weiteren oder zu heilsamen Berührungen oder zur Mind-and-Body-Medizin oder für unsere Aroma-Angebote mache. Also wir sind eigentlich sehr, sehr breit aufgestellt.
Ja. Und das ist ja auch wirklich das Schöne hier am Haus. Es ist ja ein Krebskompetenzzentrum. Ja, qualifiziert, spezialisiert. Und so hat man natürlich dann auch diesen ganzheitlichen und diese ganzen Kontakte. Also kann sich hier der Patient gut aufgehoben fühlen, weil es wird ihm ja komplett geholfen, beziehungsweise kann man ihm die Instrumente ja mit an die Hand geben, ne? Ja, Wahnsinn. Also das heißt, organisatorisch war das so eine Menge. Da habe ich gedacht, dass du da überhaupt noch Zeit hast, am Patienten selber ja auch noch zu arbeiten. Wahnsinn. Also Hut ab auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir ja schon wieder beim ganzheitlichen Ansatz. Ja, wie kombinierst du deine Qualifikation von der Psychoonkologie bis hin zu Reiki in deiner Arbeit auch? Wie hast du noch da die Zeit für auch?
Ja, also sagen wir mal so, es ist unter der Leitungsposition natürlich ein ganz anderer Ansatz. Ja, als ich früher in einem anderen Haus als Psychoonkologin tätig war und fürs gesamte Haus zuständig war, konnte ich mich viel gezielter auf die Patienten einlassen. Das heißt, die Psychoonkologie und die Trauerbegleitung oder Angehörigenbetreuung hat einen Riesenaspekt eingenommen bei mir. Also somit hatte ich das eigentlich alles aufgefangen. Dadurch, dass ich mich aber, wie gesagt, nochmal umorientieren wollte, weil es mir einfach räumlich dort nicht mehr gefallen hat und ich auch einfach in einer sehr guten Energie arbeiten wollte, habe ich mich entschieden, nochmal das Haus zu wechseln. Mit einem kurzen Abstecher in eine ambulante Versorgung. Das war jetzt nicht unbedingt so meins, habe aber da dann unter anderem auch die gerontopsychiatrische Erfahrung als also Ausbildung nochmal machen dürfen und nehme dieses Wissen natürlich auch noch mit rein, weil die Patienten, wie du weißt, werden immer älter, immer multimorbider. Das heißt, wir haben es nicht nur mit einem klassischen Krankheitsbild zu tun, sondern die Krankheitsbilder sind in der Regel immer gepaart mit verschiedenen Vorerkrankungen, chronischen Erkrankungen, Schwersterkrankungen, neurologischen Erkrankungen, wo wir nicht nur den Krebs als solches sehen, sondern wir haben eine Vielzahl an multiplen Erkrankungen bei den Patienten, die natürlich auch mit den Menschen etwas machen. Und diese Menschen sind nicht nur auf den Körper fokussiert, ja, sondern die kommen mit ihren Ängsten, mit Trauer, mit ihrer Wut, mit ihrer Aggression, aber auch Verzweiflung. Die kommen, weil sie einfach aufgefangen werden möchten. Und ich bin jetzt, glaube ich, 13 Jahre dabei, meinen Methodenkoffer in der Ganzheitlichkeit aufzufüllen. Unter anderem habe ich mal irgendwann mit Reiki angefangen, bis zu dem Punkt, wo ich ausbilden darf. Quantenheilung, also da fällt ganz, ganz viel rein, ja. Lomi-Lomi-Massage, Fußherzmassagen, Handmassagen, allgemein verschiedene Möglichkeiten auch der heilsamen Berührung. Da gibt es nichts, was man nicht mit einbauen kann. Ja, die familiensystemische Therapie ist ein wundervolles Tool, um auch gewisse Dinge aufzulösen. Gesprächsführung, die Trauergespräche als solches. Trauer fängt viel, viel früher an als erst mit dem Versterben eines Angehörigen oder eines Freundes oder wie auch immer. Sondern Trauer fängt mit dem Punkt an, wo wir eine Diagnose bekommen. Ich trauere um meine Ressourcen, ich trauere um mich selbst. Ja, ich muss mich mit meiner Endlichkeit auseinandersetzen. Und das ist ein Thema, was hier in diesem Land ziemlich noch eine Lücke hat. Mhm. Ja, auch die Gespräche mit, also wenn Menschen sterben, in dem Sterbeprozess erzählen, dass sie jemanden sehen, ja, einen Verstorbenen sehen oder andere Seelen sehen, das sollte nicht verharmlost werden, sondern diese Dinge sind schon für den Patienten essentiell und sollten auch Beachtung finden. Und da soll man nicht drüber lachen. Ja? Wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Zwischen Himmel und Erde gibt es so viel, was wir mit unserem kleinen Verstand gar nicht erfassen können, dass es für mich sehr wichtig ist, wenn wir Patienten bekommen, die bei uns neu zum Beispiel in den Therapiebereich ins Theo kommen, dass wir hingehen und sagen, so, atmen Sie erstmal durch, kommen Sie erstmal an. Die werden von allen Kollegen herzlich empfangen. Wir machen erstmal eine Begehung des Therapiebereichs. Dann wird der gesamte Bereich gezeigt, damit die sich sicher fühlen. Die Patienten brauchen unheimlich hohes Maß an Sicherheit. Und ich habe jetzt auch noch andere Kollegen, die eben auch dabei sind, wo wir mit heilsamen Berührungen eben auch Patienten in ihrer Notsituation auffangen können, wo wir denen Stabilität und Sicherheit geben können, dass sie ruhig atmen können, dass die keine Panikattacke bekommen. Es kommt immer wieder vor, dass Patienten wissen, da läuft jetzt eine 6- oder 8-Stunden-Therapie oder auch nur eine 2-Stunden-Therapie, aber es macht mir Angst. Die können nicht atmen. Die brauchen diese schützenden Hände, die warmen Worte und auch mal eine Umarmung, damit sie sich einfach sicher fühlen. Mhm. Ja, und das ist, deshalb kann man diese Elemente, auch wenn es nicht immer eine ganze Behandlung ist, in einer Sequenz von 10 oder 15 Minuten auch mal im Therapiebereich anwenden. Unsere Patienten kennen das schon. Und der ein oder andere mag vielleicht mal darüber schmunzeln, aber im Endeffekt zählt nur, dass wir die Situation entzerren können, dem Patienten wieder Luft zum Atmen geben können, Raum geben können und dass er mit all seinen Bedürfnissen uns als Ansprechpartner hat. Ja, und wie gesagt, wir bieten ein großes Tool an, auch in der Aromapflege. Und die Kollegen vorne im Theo sind so gut aufgestellt, dass wir da auch verschiedene Skripte haben für unsere Patienten, dass die dann Dinge an die Hand bekommen, die sie sich entweder mischen lassen können in einer Apotheke. Wir geben immer schon mal für den Erstbedarf mit. Da gibt es für die Mundpflege, von Sandornfruchtfleischöl bis zum Juckreizöl gibt es alles, ja, oder bei Strahlenschäden, Lavendelhydrolate und. Also wir haben eine breit gefächerte Thematik, die wir aufgreifen.
Das hört sich wundervoll an. Das ist ja echt tatsächlich oft nicht der Fall, beziehungsweise fehlen ja auch oft die Ressourcen und dann fühlt man sich ja doch manchmal als Patient verloren. Aber das hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Ja, und in Deutschland ist das ja so zum Glück medizinisch ja sehr weit, auch wenn nicht immer in ja, den anderen Aspekten, die du gerade erzählt hast, aber medizinisch ist das ja so, man bekommt die Diagnose und bekommt ja eigentlich tatsächlich schon Fahrplan mit an die Hand, wie geht's weiter. Aber es gibt ja noch andere Aspekte. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, Körper, Geist und Seele in der Krebsbegleitung zu berücksichtigen und halt nicht nur diesen medizinischen Aspekt mit Chemotherapie, Operation, Bestrahlung etc.?
Also, das ist für mich mit einer der wichtigsten Aspekte, weil wenn dein Geist nicht bereit ist, in die Heilung zu gehen oder Heilung nicht akzeptieren kann, wie möchte denn ein Medikament, was von außen in meinen Körper gegeben wird, was zum Teil ja wirklich schwerste Nebenwirkungen macht, die wir zwar mittlerweile in der heutigen Zeit gut im Griff haben und wir da auch immer irgendwie einen Plan B haben oder Therapien geändert werden, damit der Patient unter der Therapie stabil ist, finde ich, ist das wichtiger denn je. Also die Grundvoraussetzung ist für mich eigentlich schon, der Patient geht zu einem Aufklärungsgespräch, der bekommt eine Diagnose und in der Diagnose muss schon in dem Gespräch die Möglichkeit kundgetan werden, niederschwellig, dass der Patient Ansprüche auf eine psychoonkologische Versorgung hat, auf eine ganzheitliche Versorgung oder komplementäre Versorgung auch genannt, dass man nicht nur diesen Körper sieht, sondern was macht das mit dem Menschen auch? Ja, der bekommt diese Diagnose. Also ich kann dir sagen, dass die meisten auf einmal wie so Rollos, die bekommen, das Wort ist noch nicht ganz ausgesprochen, es wird Krebs genannt oder sie haben einen Befund, einen Tumor, wie auch immer, das wird ausgesprochen vom Arzt. In dem Moment gehen eigentlich schon so Schalldämpfer runter. Der Rollos vorne, derjenige läuft sofort in einem parallelen Film ab, bekommt nur noch so wie durch Watte gesprochen die ganzen Elemente mit, hört Bruchstücke, kann die gar nicht wirklich zuordnen, ist mit der Situation eigentlich gar nicht safe, würde ich jetzt einfach mal sagen, sondern der läuft wirklich in seinem eigenen Film. Das kann man, glaube ich, nur erfassen, wenn man selbst schon solche Dinge genannt bekommen hat oder auch dabei war oder engmaschig jemanden betreut, der betroffen ist. Und es ist sehr schwer, denjenigen erstmal da auch wieder abzuholen. Also es braucht ganz, ganz viel Feingefühl vom Arzt. Ja, da methodisch vorzugehen, wo hole ich den Patienten jetzt gerade ab? Was hat der überhaupt verstanden? Oftmals gehen die Patienten aus dem Gespräch raus und sind komplett lost. Die wissen gar nicht, was gerade gesagt worden ist. Also wir haben es in der eigenen Familie gehabt, dass meine Stiefmutter dann gesagt hat, wieso, ist doch alles in Ordnung. Ja, manifesten Tumor, hochaggressiv, schon äußerlich sichtbar und sagte, wieso ist doch alles in Ordnung? Die hat also Wochen gebraucht, um zu realisieren, dass sie jetzt eine schlechte Diagnose bekommen hat. Ja, und das bedarf ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl. Du kannst da nicht mit der Brechstange dran gehen. Manchmal heißt es dann auch, der Patient kriegt 6-mal gesagt, dass er schwer krank ist. Und auch dann gibt es Menschen, wir sagen immer, selig sind die Unwissenden, die gar nicht so viel damit zu tun haben wollen. Und das ist ganz paradox. Manchmal gehen die sogar besser durch die Therapie als die, die bei Dr. Google auf allen Seiten alles recherchieren, ja? Oder aber der Patient ist sehr safe, das habe ich heute Morgen erst wieder gehabt, sehr klar in seinen Aussagen, schwerst erkrankt und merke aber, dass die Frau, die Ehefrau daneben komplett dekompensiert ist, ja, und am Anfang noch eine Fassade aufrechterhalten hat und während wir dieses Gespräch führen, was er denn braucht, was ihm gut tun würde, merke ich, dass eigentlich sie diejenige ist, die etwas braucht, die gerade händeringend ein Ohr braucht, die gerade händeringend mal eine Hand braucht, damit sie tiefer atmen kann. Und das ist ein etwas, da bekommst du einen Blick für. Du bekommst, das sind so ganz minimale Sequenzen, sage ich einfach mal. Und da ist die Möglichkeit, dann einzuschreiten, ganz sanft, ganz langsam, denjenigen da abzuholen und ihn zu fragen, was kann ich Ihnen jetzt gerade Gutes tun, damit es Ihnen besser geht? Das ist ein ganz schmaler Spalt. Und da zählt immer der Grundsatz, alles kann, nichts muss und nichts ist verpflichtend, sondern es ist ein Angebot, was wir machen. Auch aus dem Therapiebereich, wenn Kolleginnen dann Patienten auffangen, ja, das sind niederschwellige Angebote und die werden sehr gerne angenommen.
Ja, ich empfinde das auch, wenn ich mit jungen Patientinnen tatsächlich arbeite. Also erstmal finde ich, kommt das natürlich immer darauf an, wie ist die Resilienz, bei jedem unterschiedlich. Es gibt Frauen, die gehen damit um, als wäre es, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Erkältung. Ach ja, und letzte Woche hatte ich meine Mastektomie und alles super gelaufen. Und also die erzählen da ganz locker flockig drüber und die sehen nur den Weg. Ne? Und dann gibt es natürlich die ganze Zeit, Mensch, was sind meine Optionen für die Zukunft, die ganze Zeit alles zerdenken, denen das unangenehm ist, die nicht drüber sprechen wollen, gibt es natürlich genauso. Aber was ich sehr oft bei allen erlebe, ist, dass während der Therapie, die den Fahrplan ja haben, wie geht es jetzt weiter, da sind die in so einem Film, die fahren da durch und das ist dann durch. Und dann ist er ja irgendwann Tag X gekommen. Wir sind jetzt durch mit der Therapie. Du gehst jetzt vielleicht noch in Reha und dann, genau. Und dann stehen die da und was ist, wenn es wiederkommt, etc. pp. Und da erlebe ich oft, gerade da wird dann jemand gebraucht, mit dem sie reden, weil da kommen dann die Ängste hoch, weil da sind die nicht mehr engmaschig betreut, ne? Wie empfindest du das? Und was hast du da vielleicht für die Patienten für einen Tipp?
Also Tipps gibt es ja ganz viele. Also das Internet ist voll und jeder sucht sich auch im Endeffekt das raus, womit er in Resonanz geht. Aber es ist schon wirklich so, wie du sagst, solange die noch stationär geführt werden oder auch bei uns ambulant im Theo oder auch in anderen Ambulanzen aufgefangen werden, hält sich das, der Druck noch alles in Grenzen. Ja, der ist da und es kommt auch immer auf die Situation an, wo steckt der Patient auch gerade in der Situation, welche Diagnose hat er überhaupt bekommen? Es bekommt ja nicht jeder die gleiche Diagnose. Wir sind in der Krebstherapie mittlerweile so weit, dass wir eine Vielzahl an Möglichkeiten haben, Tumore ja, zu resezieren, zu behandeln, zu bestrahlen, was auch immer. Auch die Strahlenmöglichkeiten sind so drastisch besser geworden, dass der Schaden für umliegendes Gewebe mittlerweile auf ein Minimum reduziert worden ist. Und so geht es auch in den Therapien. Eine Therapie, die vor 10 Jahren noch massiv aggressiv gewesen ist, ist heute viel verträglicher aufgrund der Begleitmedikation. Was den Patienten natürlich ganz, ganz viel Sicherheit gibt, wenn wir die auch medikamentös gut einstellen können. Ist auch immer ein hoher Anspruch an die Patienten, ja, den die auch haben und sagen, boah, ich möchte auf gar keinen Fall so starke Übelkeiten haben, Durchfälle haben. Und wenn es so ist, dann können wir pflegerische Tipps geben. Die bekommen die auch von allen Kollegen aus dem Theo, egal ob im Anmeldebereich oder im Therapiebereich. Wir führen hier mittlerweile eine Vielzahl an Studien durch. Ja. Wichtig ist aber, was bin ich für ein Mensch? Bin ich derjenige, der sich jetzt einer Yogagruppe anschließt? Bin ich derjenige, der sich jetzt einer Selbsthilfegruppe anschließt? Bin ich derjenige, der ihm alles auf den Sack geht und der einfach nur seine Ruhe haben möchte und durch den Wald gehen möchte? Ja, keine Menschen um sich haben möchte. Jeder Mensch ist individuell einzigartig. Es gibt keinen gleichen. Und selbst eineiige Zwillinge sind nicht gleich. Und die Fragen, die da aufkommen, betreffen eben auch die Situation, wie, was ist, wenn es wiederkommt? Schaffe ich die Einjahresüberlebensrate, die 3 Jahre oder die 5 Jahre? Je länger wir natürlich ohne ein Rezidiv sind oder einer sekundären Tumorerkrankung oder einer anderen Erkrankung, desto besser natürlich die Prognose. Die Vielzahl an Optionen, die wir therapeutisch mittlerweile haben, geht ja auch in die moderne Krebstherapie. Ja? Also heißt, wir reden nicht mehr nur noch von den klassischen Chemotherapien, sondern wir sprechen von Checkpoint-Inhibitoren, wir sprechen von Antikörpertherapien, wir besprechen auch von Hitzetherapien, Bestrahlung. Wir haben so eine Vielzahl, ja, operative Methoden. Und ich glaube, dass man das gar nicht alles so über einen Kamm scheren kann. Und je aggressiver natürlich ein Tumor ist, desto mehr hat derjenige natürlich auch die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und da muss man einfach schauen, dass man die ganzheitlichen Aspekte demjenigen an die Hand gibt. Wir haben eine Vielzahl von Selbsthilfegruppen, wir haben eine Vielzahl von Veranstaltungen, die wir auch hier über den Campus abdecken. Da kann man gerne auch bei Instagram oder Facebook bei uns mal als Campus den liken, den abonnieren. Und da steht von der Patientenverfügung bis Vorsorgevollmacht, was ich einen sehr, sehr wichtigen Bereich finde über den Sozialdienst, ganz, ganz viel Informationen auch an über den Brustkrebstag, über die Veranstaltungen, die sonst irgendwie am Campus laufen, über die Jahresveranstaltungen, die über das Onkologische Kompetenzzentrum einmal im Jahr stattfinden. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, wo Interessierte oder auch Betroffene dran teilnehmen können. Findet jetzt nächstes Jahr im Sommer statt. Termine folgen noch. Und da kann man sich auch eine Vielzahl an Informationen, Broschüren, Selbsthilfegruppen oder Kontaktadressen von uns bekommen. Und sei es darum, das Yoga-Studio hier um die Ecke, sei es darum, heilsame Berührung oder sei es darum, auch Mind and Body oder Achtsamkeitstraining hier im Haus mitzumachen, bieten wir viel an. Und jeder kann uns natürlich auch persönlich ansprechen. Und dann geht man in den Austausch und schaut, was derjenige gerade für sich favorisiert oder wozu er auch körperlich, geistig und seelisch in der Lage ist.
Auf jeden Fall werde ich die Seite und auch das Instagram-Profil in den Shownotes verlinken, sodass jeder schauen kann. Worauf ich hinaus wollte, vorhin auch meine Frage, würdest du jedem Patienten empfehlen, während oder nach der Therapie einen Gesprächspartner zu suchen? Und wenn es nicht in der eigenen Familie geht, weil auch da ist meine Erfahrung oft, dass die Erkrankten das Gefühl haben, die müssen bei der Familie noch trösten, obwohl sie ja selber gerade mit sich beschäftigt sind. Würdest du jedem empfehlen, einen Psychoonkologen mit an die Hand zu geben?
Also sagen wir so, das Angebot ist ja da. Das Angebot darf jeder in Anspruch nehmen. Aber ich sage dir so, wie es ist, es möchte am Anfang nicht jeder in Anspruch nehmen. Im therapeutischen Setting, im Krankenhaus oder auch ambulant, können wir das natürlich abrechnen. Das ist in der Fallpauschale drin und wird auch angeboten. Und jeder hat die Chance, auch auf einen Gesprächstermin oder ein helfendes Wort zu haben. Wir haben auch sehr tolle Seelsorgerinnen bei uns im Haus, die, wenn der Psychoonkologe nicht in Frage kommt, auch über die Seelsorge ganz, ganz viel für die Patienten in Anspruch genommen werden kann. Und das finden die auch richtig toll. Und wir vernetzen natürlich auch nach außen hin. Wenn Patienten sagen, nee, im Moment ist mir das alles zu viel, ich will nicht reden, ich brauche erstmal die Zeit für mich, dann können wir trotzdem das Angebot für den Angehörigen bereitstellen. Und selbst wenn dann auch unter der Therapie oder im stationären Setting ein Therapie- oder Behandlungswunsch von Gesprächen nicht gewünscht ist, hat der Patient nachher immer noch die Möglichkeit, sich über niedergelassene Psychoonkologen oder Psychotherapeuten über seine Krebserkrankungen auffangen zu lassen. Und wir bieten natürlich dann auch immer die Anschlussheilbehandlungen an oder auch sowieso Reha-Optionen, wo auch viel mit Gesprächen gemacht wird. Aber du kannst das nicht pauschalisieren. Also es gibt Menschen, die nehmen das Angebot sofort wahr und es gibt Menschen, die machen erstmal alles mit sich selber aus. Und das muss man auch akzeptieren und das hat auch seine Berechtigung. Und manchmal ist es gar nicht der Psychoonkologe. Manchmal ist es der Nachbar, der gerade auf der Straße steht und einfach fragt, wie geht's Ihnen denn? Ja, und daraus entwickelt sich ein Gespräch. Oder es ist beim Bäcker oder es ist irgendwo anders, beim Friseur. Friseure sind die klassischen Ansprechpartner. Dadurch bin ich eigentlich auch so in diese Beratungsfunktion gekommen, weil der Friseur ist auch immer ein guter Zuhörer. Ja? Das wird immer komplett unterschätzt. Wir haben immer früher gesagt beim Friseur, wir sind ja nicht nur der Friseur, sondern wir sind auch der Seelendoktor. So, und das trifft es ganz gut. Und das kann auch die Kosmetikerin, so wie du sein, die engmaschig im Austausch steht, hier mit den Patienten, die zur Pigmentierung kommen. Das kann aber auch auf einem Friedhof sein, weil ich gerade einen Angehörigen am Grab besuche, ja. Und da trifft man jemanden und auf einmal kommt man mit dem in Austausch. Es muss nicht immer ein therapeutischer Ansatz sein. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich jemanden psychotherapeutisch behandle, weil der eine psychische Erkrankung hat. Ja, das kommt vor. Oder ob der Psychoonkologe, der einfach in dieser Krise, in die wir gerade haben, tätig wird. Ja, oder einfach auch ein Trauerbegleiter oder eine Yogalehrerin, wie auch immer. Es ist eigentlich nur wichtig, dass der Mensch weiß, wenn er spricht und Tränen vergießt, ist das legitim, das darf so sein und es ist gut so. Ja? Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen.
Ja, das hast du schön gesagt, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn Wenn da Hilfe benötigt wird, dann kann man sich auf jeden Fall hier auch an euch wenden und ihr könnt entweder selber helfen oder auch weiterverweisen an entsprechende Personen. Ja, lieben, lieben Dank. Du hast schon ganz viel beantwortet, was ich mir an Fragen aufgeschrieben habe, ohne die zu stellen, weil du die einfach in deinem Redefluss mit beantwortet hast. Finde ich super schön. Ich hätte zum Schluss noch zwei Fragen an dich. Und die eine wäre, was ist deine Vision für die Arbeit hier im onkologischen Kompetenzzentrum und in der Onkologie insgesamt? Ich meine, du hattest ja schon vorhin angedeutet, dass mehr dieses Ganzheitliche mitgemacht wird, aber vielleicht sagst du noch mal deine Vision für
Ja,
dich.
ich glaube, es ist eine Vision des Campus allgemein, dass wir uns hier mehr auch unter den Fokus komplementär aufstellen möchten. Und wie gesagt, da haben wir auch das Visalis, was mittlerweile auch verschiedene Kurse anbietet, auch die OTT, die onkologische Trainingstherapieeinheit, die speziell für onkologische Patienten ausgerichtet ist, wo auch schon viel abgefangen wird. Und ich glaube, je mehr wir an Ressourcen anbieten, weil ja jeder Mensch einzigartig ist, und je offener wir auch mit diesen Themen umgehen, Krankheit, ja, die Therapie und auch die Auseinandersetzung mit dieser Thematik und auch mit der eigenen Vergänglichkeit, finde ich, ist einfach wertvoll. Und je mehr wir untereinander uns vernetzen und auch zuweisen, dass wir einfach hier einen riesen Methodenkoffer haben, den die Patienten nutzen können. Und je offener und transparenter wir in der Kommunikation untereinander sind und je mehr positive Energie da reinkommt und wir diese Energie auch weitergeben, sei es du über deine Behandlung in der Pigmentation, weil du bist ja in dieser Pigmentierung vollkommen bei diesen Patienten. Ja, du weißt genau, die haben im besten Fall vorher ein Bild ihrer Brustwarze abgegeben und ich bin so begeistert auch über deine Brustwarzenpigmentierung oder das, was du generell anbietest. Oder genau wie die Perücken, die auch einzigartig sein sollen, weil man sich damit identifiziert. Oder der Schminkkurs oder der psycho-onkologische Ansatz. Aber auch die Begleitung der Kollegen, die gar nicht vielleicht therapeutisch ausgebildet sind, aber für jeden eine warme Umarmung und ein nettes Wort haben. Das ist das, was wichtig ist.
Total.
Vernetzung, die Kommunikation, offen sein, auch mal neue Wege einzuschlagen, offen zu sein, auch zu sagen, mit Yoga habe ich noch nie was zu tun gehabt. Ja, einfach mal ausprobieren, ja. Oder vielleicht möchte ich kreativ auf einmal werden. Vielleicht möchte ich malen. Haben wir auch als Angebot hier. Ja, oder ich gehe zu einer Selbsthilfegruppe, weil ich einfach diesen Austausch brauche, den ich sonst im privaten Setting nicht habe. Ich glaube, dieses multifaktorelle Angebot ist einfach das, was wir hier gut aufgebaut haben und noch im Aufbau sind, wovon
Ja.
jeder nutzen kann, auch wir selbst als Kollegen.
Genau, das finde ich auch total schön. Letztes Jahr war ich ja zum ersten Mal dabei. Onkotag hieß das
Genau.
dann, genau. Und das ist dann diesmal fürs Team und nicht für die Patienten.
Ja.
Und da sind dann halt ja, aus der Palliativmedizin oder Ärzte, Onkologen, ich war mit dabei. Jeder stellt sich kurz um seine Arbeit vor. Und so hat man natürlich auch einen Einblick in die Arbeit von dem anderen und kann da vielleicht besser nachvollziehen. Und erfährt auch, ich meine, da waren ja dann auch welche, die dann von meiner Arbeit noch nichts wussten, die ja auch total begeistert waren, die auch nicht wussten, Mensch, dieses Angebot kann man vielleicht auch bei der Krankenkasse einreichen. Also das finde ich auch total wertvoll, gerade diesen Austausch, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und bei dem ganzen Spektrum, was du jetzt genannt hast und wie deine Arbeit aussieht, wie sorgst du selbst für Ausgleich und mentale Gesundheit bei all den Herausforderungen, die die Arbeit mit sich bringt für dich?
Also das ist schon ein Drahtseilakt, ne? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, in der heutigen medizinischen Situation im Gesundheitswesen mit den ganzen politisch geführten Strukturen, den Druck, der daraus entsteht für uns als Behandler, sage ich jetzt einfach mal, und jede Pflegekraft ist auch ein Behandler, jeder Arzt, jeder Therapeut, finde ich diesen Drahtseilakt für uns selber, wir kommen ja nun mal aus einem Helferberuf, sehr schwer in die Realität umzusetzen. Wir alle sind auch nur Menschen. Wir sind jetzt nicht mit der Stechuhr geprägt und sagen, ah, jetzt gehe ich heute Morgen auf die Matte, ja, und ich mache meine Yoga-Übungen, weil sie so toll sind. Nein, auch wir sind alle zum Teil mit irgendwelchen Belastungen, die in unserem Rucksack stecken, bedient. Ja, wir kommen nach Hause, auch unser Alltag hat nur 24 Stunden. Und die einen haben noch kleine Kinder, Familie, Nebenjob, dies, das. Ich glaube, es liegt an jedem selber, so einen eigenverantwortlichen Teil in seinem Bereich mit einzunehmen. Dazu muss man nicht unbedingt eine halbe Stunde auf einer Matte liegen und meditieren, sondern ich kann auch den Wald suchen. Ich bin so ein eher Waldläufer. Fokussiere mich dann aufs Pilze suchen oder so oder auf die Natur generell und ich brauche den Austausch mit der Natur. Ich gehe auch auf die Yogamatte, ich mache selber auch Yoga-Übungen und sofern mir die Zeit dazu bleibt. Ja, und man kann auch Yoga im Bett machen und dann fängt es morgen mit Strecken und Recken und Atmen an. Inwiefern das aber immer jetzt auch ein Riesenpart in einem Leben ist, ist auch individuell unterschiedlich. Es gibt den Läufer, der morgens früh 3, 4, 5 Mal die Woche losrennt. Es gibt den, der lieber malt. Es gibt den, der ein Instrument spielt. Es gibt den, der Sudoku macht oder aber auch am Handy rumdaddelt. Ich stecke da nicht drin. Ich kann in seinem Kopf nur erahnen, was vor sich geht. Und so ist jeder im Prinzip, auch wenn er glücklich und selig ist, weil er jetzt ein Buch innerhalb von 3 Tagen durchliest, ist das für mich eine Selbstfürsorge. Und diese Selbstfürsorge muss jeder für sich in den Farben ausmalen, die er gerne in seinem Leben haben möchte. Das heißt aber nicht, dass wir davon nicht betroffen sind, dass uns auch mal das Wasser bis zum Hals steht und auch wir hier einen guten Austausch brauchen. Und deshalb habe ich mir dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, den Onkotag am 18.03. so vorgenommen, dass wir den mit hier wunderbaren Kollegen, die wir hier therapeutisch arbeiten, bestücken und befüllen werden zum Thema Selbstfürsorge. Ich denke mal an erster Stelle an mich. Weil ich kann nur so gut für andere da sein, wie ich mich selbst behandle. Und wenn ich mir nicht zwischendurch auch mal das Eis gönne, weil ich meine, ich müsste auf Diät sein, oder wenn ich mir zwischendurch nicht mal die Badewanne oder ein langes Wochenende nur mit Schlafen gönne, dann brenne ich aus. Und die Gefahr ist eben in unseren Berufen sehr, sehr groß, weil wir sind, die Corona-Zeit hat es gezeigt, eigentlich die, die immer bei den Menschen sind, egal wie schwer krank die sind, egal welche Zusatzbegleiterkrankungen die haben. Und die Wertschätzung lässt zum Teil zu wünschen übrig. Das sage ich jetzt einfach mal so. Sowohl im Außenbereich, also von Menschen, die außerhalb einfach so sehen, ja, ist ja euer Beruf, habt euch ja so ausgesucht. Ja, aber ohne uns hätte man euch nicht geholfen. Ja, eine Wertschätzung ist für jeden angebracht und sei es darum, danke, dass ihr für uns da wart. Ja, und das sehe ich einfach so. Es muss keiner ein Riesengeschenk machen oder sonstiges, obwohl unsere Patienten wirklich uns immer gut gesonnen sind und uns wirklich immer sehr gut mit Kuchen und Keksen und so versorgen, was wir natürlich auch gerne dankend annehmen. Ja. Aber für die eigene Selbstfürsorge muss jeder selber Obacht tragen. Und das muss ich auch. Und manchmal muss ich mir da auch selbst den inneren Schweinehund wegsperren mit so und so vielen Schlössern, damit ich mich selbst bewege und sage, so, auch wenn der Tag heute noch so stressig war, ja, dann gehe ich eben einfach nur in meinen Hängesessel oder ich setze mich in meinen Raum, mache mir eine schöne Musik an und schaue, dass ich da einfach runterkomme. Manchmal braucht es nicht viel. Manchmal braucht es nur
Absolut.
einen Tee. Und eine schöne Melodie und vielleicht auch eine nette Umarmung vom Partner, ein Kuss, das Gesicht des Enkelkindes oder der Kinder und dann ist es gut.
Ja, absolut. Ich glaube auch, diesen Ausgleich, wie du gesagt hast, du gehst auch gerne mal in den Wald, die Natur spüren. Ich glaube auch wichtig ist dann noch zusätzlich, auch wenn wir eine Leidenschaft haben für den Beruf, wenn wir gerne anderen helfen, auch wichtig, Grenzen zu setzen. Auch mal Nein zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil wie du schon sagtest, wie können wir für andere da sein, wenn wir für uns nicht gerade selbst Acht geben? Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf die Wohlfühltage und ja, da machen wir es uns schön.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, weil du auch eine tolle Arbeit hier leistest mit den anderen Kollegen zusammen. Es ist immer wieder schön, wenn wir in den Austausch gehen.
Ja, danke. Danke, Claudia, dass du heute zu Gast bei mir warst. Ja, und dann möchte ich dich jetzt gerne wieder zu deinen Patienten lassen,
Ja.
dass du da die Zeit mit denen verbringen kannst.
Besten Dank.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung oder Empfehlung freuen. Für weitere Einblicke in meine Arbeit könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen oder euch auf meiner Seite umschauen. Diese und weitere Informationen verlinke ich euch unten in die Shownotes. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt stark und schön von innen heraus.